Gut, also jetzt nächste Veranstaltung ist Denial of Service, insbesondere auf Bezug auf IP-Netzwerke. Denial of Service hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, weil immer mehr Leute VPNs benutzen und Firewalls installieren und insbesondere so NT-Server benutzen, und da ist es halt besonders einfach, kann jeder. Und außerdem ist im IRC bekannt geworden, dass es da nette Tools gibt, mit denen man Leute, die an Ärgern abschießen kann. Und da wird dann eben rumgespielt, auch mit Rechnern, die einem gar nichts getan haben. Und schwierig ist das deswegen, weil wenn eine Firma Außendienstmitarbeiter über ein VPN anbinden möchte, dafür gewöhnlich ein Dial-In-Port benutzt wird, oder ein noch häufiger gibt man den Leuten einen Account bei einem globalen Provider wie zum Beispiel UUNET oder WorldCom oder sowas, und dann sollen die sich halt lokal einwählen und über Internet konnektieren, und das Problem ist eben, dass die Bandbreite für sowas limitiert ist. Und wenn ich jetzt weiß, dass meine Konkurrenz einen Deal vorbereitet, dann kann ich einfach einen Tag lang das Geld investieren, deren VPN-Port im Internet Platz zu machen, einfach indem ich viel Traffic erzeuge oder andere Methoden, die wir gleich ein bisschen erläutern werden. Und dann kann der Außendienstmitarbeiter nicht mehr kommunizieren mit seiner Firma. Und das ist besonders tragisch, weil eben viele Leute glauben, wir installieren uns ein VPN und dann läuft das schon. Insofern, bei VPN ist nicht nur das Problem, dass die Verschlüsselung vertrauenswürdig sein muss, sondern man möchte auch, dass das Protokoll offengelegt ist oder gleich ein Industriestandardprotokoll benutzt wird wie IPsec oder was es da noch so gibt. Und selbst wenn man alles richtig macht, kann man immer noch Ärger kriegen, und das nennt man eben Denial of Service. Denial of Service, englischer Ausdruck, heißt, dass verhindert wird, dass ein Server seinen Dienst ausüben kann. Denial of Service kann man natürlich auch auf andere Sachen als Rechner beziehen. Also wenn jetzt hier jemand Licht ausmacht oder Strom abdreht, das ist auch Denial of Service. Oder wenn mein Mikro ausfällt. Insofern, Denial of Service bei Computermaschinen in letzter Zeit deswegen wichtig, weil vorher galt es so als nicht interessant, einen Rechner einfach nur Schaden zuzufügen. Weil den Hacker motiviert normalerweise auch nicht, dass er irgendjemandem Schaden zufügen kann, sondern dass er eben sein Wissen erweitert. Und je mehr Leute aber ins Netz dringen, desto mehr Leute sind auch dabei, denen es schon reicht, ein bisschen Schaden zu machen. Und die Explosion des Internets ist ja nun nichts, worüber man noch Worte verlieren muss. Insofern, wir haben gleich die erste Frage da oben. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, also jetzt nicht akustisch. Ob Hacker tracen? Wenn du jemanden angreifst, wie deine Sicherheit aussieht, naja, ich meine, kann sein, dass die Polizei bei dir vor der Tür steht. Insofern können wir von Sicherheit nicht reden.
Ist egal, wir wiederholen die Frage. Wir wiederholen die Frage.
Das geht schon.
Also, es gibt natürlich einige Fälle, wo Leute einen Angriff machen. Gerade Script-Kiddies sind da sehr bekannt dafür. Die also mit einem eigenen Windows 95 PC oder sowas tatsächlich versuchen, irgendjemanden anzugreifen und dann sich wundern, dass ihnen die Maschine unterm Hintern wegstirbt.
Wir hatten auf dem letzten Kongress da ein wunderbares Beispiel, wo jemand einen Cronjob installiert hat, der einmal pro Stunde das Netzwerk geteardroppt hat. Und dann hat jemand an seiner Windows 95 Kiste gesessen und die hat halt einmal pro Stunde gebootet. Und der dachte, das ist aber ein komisches Hardware-Problem, da kann man ja seine Uhr nachstellen. Dementsprechend, Denial of Service ist nicht unbedingt als solches erkennbar. Da muss man schon, besonders bei Windows ist das ein Problem, weil da sind die Leute eben gewöhnt, dass das Teil abstürzt und sich irgendwie merkwürdig verhält. Und inzwischen gibt es ja auch nette Denial of Service Attacken gegen irgendwelche Windows Clients, die dann nicht den Rechner zum Absturz bringen, sondern dafür sorgen, dass der nicht mehr mit dem Netzwerk redet, und dann rückelt man halt am Kabel und guckt, ob der Hub noch da ist, und die Leute suchen gewöhnlich als letztes an ihrem Rechner, wenn sie das nicht geübt haben. Insofern, nutzt die Gelegenheit, im Hackcenter mal ein bisschen euren Rechner runtergefahren zu kriegen. Das ist bewusstseinserweiternd. Gut, Denial of Service unterscheidet man gewöhnlich so die plumpe Methode und die raffiniertere Methode. Plump heißt einfach, ich erzeuge so viel Traffic, dass der andere nicht mehr mit anderen reden kann. Das kann man halt ganz besonders plump machen, indem man selber den Traffic erzeugt und einfach mit dem ganz viel redet. Das sollte man natürlich nur machen, wenn man sehr gut angebunden ist und wenn Geld nicht die Rolle spielt, weil Internet kostet gewöhnlich pro Bandbreite. Und ich mit meinem kleinen Modem kann sicher nicht, sagen wir, die Focus-Webseite, die Null-Off-Service-Attacke machen.
Doch, das geht.
Also jedenfalls nicht, indem ich viel Traffic erzeuge.
Das sollte reichen.
Alternative ist, dass ich andere Leute dazu einspanne, dass sie viel Traffic erzeugen. Und das ist besonders heimtückisch, weil das kostet mich dann auch gar nichts. Da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das machen kann. So die primitive Variante hat Lutz vorhin schon angedeutet. Und zwar gibt es im Internet als Dienst, der immer wieder gern benutzt wird, Ping. Ping funktioniert so, dass man ein Paket zu dem anderen Rechner schickt und der andere Rechner schickt dann ein Reply-Paket zurück und dann kann man gucken, wie lange es gebraucht hat. Und das ist eigentlich so nützlich, dass es fast immer angeschaltet ist. Und besonders nützlich ist das, wenn man an eine Broadcast-Adresse ein Ping-Paket schickt. Also zum Beispiel die FU Berlin hat ein Class-B-Netz, das sind also eine ganze Menge Adressen. Und wenn ich da an die Broadcast-Adresse in Ping schreibe und alle antworten, alle Rechner, die angeschaltet sind, antworten, dann kommt schon eine Menge Traffic zusammen. Und es hat mich ein Paket gekostet. Die ganzen Antworten kommen natürlich zu dem Absender des Paketes, das heißt prinzipiell zu mir. Aber IP-Pakete, da kann ich als Absender reinschreiben, wen ich möchte. Das heißt, wenn ich ein Ping-Paket an eine Broadcast-Adresse abschicke, wo als Absender die Focus-Webseite drin steht, dann antworten alle dem Focus und der Focus wundert sich. Und das kostet mich genau gar nichts. Irgendwie, ich muss halt nur eine Leitung haben, schicke ab und zu ein Paket raus. Und das ist nicht nur für den dramatisch, der da angegriffen wird, sondern auch für den, der benutzt wird, um die andere Seite zu plätten. Besonders dramatisches Beispiel ist hier vor kurzem an der Uni passiert, im Mathefachbereich FU, haben wir festgestellt, dass in dem Netz einfach gar nichts mehr ging, weil die Außenanbindung eben 10 Megabit waren und da sind wir halt benutzt worden, um irgendjemanden mit dieser Attacke zu töten. Und das ist also nicht nur für die Seite ein Problem, sondern prinzipiell heißt das auch, wenn man in dem Netz, was da benutzt wird, kein Dial-In hat, dass man dann von außen per Fernwartung auch nicht das Problem beheben kann, weil da einfach auch die Leitung dicht ist. Also das reißt auch andere Leute in Mitleidenschaft und ist auch eigentlich keine Sache, auf die man irgendwie besonders stolz ist und deswegen macht man das eigentlich auch nicht so als Hacker, sondern das ist aber trotzdem ein Phänomen, was einfach da ist, deswegen wird das hier behandelt.
Ich möchte dazu sagen, also FU Berlin ist kein gutes Beispiel, weil das trifft Heiko und Vera und das muss nicht sein. Wer sowas machen will, auch die Universität Saarbrücken ist sehr gut angebunden. Die Universität Saarbrücken hat alle Rechner im B-Netz. Sie haben ein ATM, das heißt, sie haben auch entsprechenden Druck, der da rausgeht. Und was viel wichtiger ist für diejenigen, die es ausprobieren wollen, sie haben eine hervorragende Rechtsinformatikabteilung, die mit wahnsinnigen Stundensätzen hinter solchen Leuten her recherchiert. Also sehr, sehr zu empfehlen und vor allen Dingen sehr lehrreich.
Ja, also im Übrigen, wie ich in meinem Routing-Vortrag schon erwähnt habe, ein Thema, was im Internet immer wieder gemacht wird, ist, man versucht die Stellen, an denen Intelligenz nötig ist, um etwas zu konfigurieren, zu beschränken, indem man eben nur dem Router die schweren Einstellungen gibt. Und an dieser Stelle ist auch das Problem, wieder an einem Router zu beheben, indem man dem großen einen Router, durch den aller Traffic durch muss, sagt, er soll doch bitte keine Ping-Pakete an Broadcast-Adressen von außen reinlassen. Das ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Im Grunde alle Router, die man heute kaufen kann, können sowas. Nur man muss eben wissen, dass das überhaupt geht, wie das geht. Und dazu muss man eben Manuals lesen. Und das heißt, man muss eben aufhören, Dilbert zu gucken in der Zeit. Und das ist, wird eben, es gibt immer wieder die schiere Masse an neuen Sites, die so pro Woche dazukommen, sorgt dafür, dass immer wieder neue Netze da sind, die einfach nicht gesperrt sind. Ja, die andere Alternative für Denial-of-Service-Attacken heißt, dass man nicht durch Traffic, sondern durch geschickte Pakete dafür sorgt, dass die andere Seite nicht mehr reagiert. Und ein besonders schönes Beispiel, da reichte genau ein Paket und der Rechner stand, weil die BSD-basierten IP-Stacks einen speziellen Implementationskniff benutzt haben, der dafür sorgte, dass die Netzwerkkarte, wenn ein Paket reinkommt, löst sie einen Interrupt aus beim Betriebssystem und da wird dann das Paket abgearbeitet. Und BSD hat jetzt in diesem Handler gleich das Antwortpaket losgeschickt. Und wenn man jetzt einer BSD-Kiste ein Paket geschickt hat, wo Absender gleich Empfänger ist, dann hat dieser Handler sich selbst aufgerufen und sich selbst aufgerufen. Achso, ja gut, SYNBIT muss noch gesetzt sein. Es ist also die Anforderung, dass eine Verbindung aufgebaut werden soll. Und dann hat die Kiste einfach gestanden, weil sie damit beschäftigt war, sich selbst Pakete zuzustellen.
Nebenbei hat sie natürlich auch Platz reserviert für die TCP-IP-Stacks im Kernel-Space, der nicht ausgespoppt werden kann.
Und nach einer Weile steht dann auch die schönste Kiste. Das ist halt ein Beispiel, wie sowas gemacht werden kann. Bei NT kommt es immer wieder vor, dass Services, wenn man irgendwie einen Puffer überschreibt und das falsch macht, dass die dann nicht Core dumpen oder irgendwie abstürzen, sondern dass die einfach alle Rechenzeit fressen. Und viel Spaß hat man am Anfang gehabt, als NT4 noch neu war. Da ist man einfach zu Port 139 gegangen und hat irgendwie was Beliebiges getippt und dann war die Kiste eben tot. Und die ist halt nicht abgestürzt oder man konnte die Maus auch noch bewegen, aber das war dann aber auch alles, was man machen konnte, weil einfach permanent 100% CPU-Auslastung. Und das geht natürlich nicht nur mit NT sowas, aber diese Art von plumpen Sachen sind bei Unix eben größtenteils schon gefixt seit Jahren. Und wenn man heute noch eine neue Lücke, Sicherheitslücke finden möchte, durchaus probieren, dann guckt man halt da, wo es wahrscheinlicher ist, und das ist eben im Moment NT. Es gibt natürlich noch andere Methoden, wie man das tun kann. Und die meisten entstehen gar nicht durch bösen Willen, sondern weil jemand eben an einer anderen Stelle nicht aufgepasst hat. Mail-Loops sind immer wieder ein gutes Beispiel, wenn Leute irgendwie Microsoft Exchange benutzen zum Beispiel für ihre Mail-Lösung. Der hat keine Erkennung drin, ob er an einen anderen Mail-Daemon sein Bounce zustellt. Und wenn der dann zurückbounce, dann gibt es noch einen Bounce. Und das Schöne ist, dass Exchange immer die gesamte einkommende Mail als Attachment anhängt. Das heißt, da gehen dann irgendwie 10 Megabyte Mails durch die Gegend.
Also und Attachment heißt MIME, Multipart, erster Teil Plain Text, zweiter Teil alles nochmals HTML.
Und das sorgt eben dafür, dass da riesige Mails durch die Gegend gehen. Und das Schöne ist, wenn so eine 11 Megabyte Mail nicht zugestellt werden kann, weil unterwegs die Verbindung platt geht, dann bleibt die halt da und wird gleich nochmal versucht. Und wenn irgendwie eine Zustellung fehlschlägt, dann geht es auch nochmal an den lokalen Postmaster und dessen Mailbox geht dann voll und dann ist die Platte zu und so eine Sachen entstehen immer wieder gerne. Oder irgendwelche Routing-Löcher, wenn Routing dafür sorgt, dass zwei Rechner vor allem Pakete zwischen sich gegenseitig austauschen.
Am besten ist einfach Microsoft Exchange deswegen, er sendet als Absender Mailer-Dämon, kennt sich selbst nicht. Das heißt, wenn eine Mail an Mailer-Dämon ankommt, gibt es einen Bounce und dann hat man zwei Microsoft Exchange-Server, die sich irgendwo in der Welt dastehen und regelmäßig immer größere Bounces schicken, bis irgendwann die Router abkacken. Das ist also sehr, sehr lustig. Insbesondere, wenn die Kunden nach Traffic bezahlen.
Ja, Mail, man kann eigentlich fast jedes Protokoll benutzen, um damit Schindluder zu treiben. Immer wieder gern benutzt werden auch irgendwelche Proxy-Server, wo die Leute vergessen haben zuzumachen und dann macht man da so eine Kette von Proxy-Servern und das geht dann von links nach rechts und man hat wenig Aufwand und kostet für viele Leute Geld. Also Denial of Service heißt auch nicht unbedingt, dass die Kiste jetzt gar nichts mehr tut, sondern es kann auch heißen, dass man einfach Geld kostet und da Rechenzeit frisst. Und im Übrigen, die Gesetzeslage ist auch hinreichend unklar, dass es da schon Versuche gab, Leute zu verklagen, weil die ein bisschen Rechenzeit gefressen haben und gar nicht die Kiste komplett zum Absturz gebracht haben.
Vielleicht nochmal ganz zum Anfang, also wo kommt Denial of Service her, die klassischen IP-Sachen, wo Denial of Service ausprobiert wurde. Es gibt Testports ganz unten auf den Portnummern. Da gibt es einen, der heißt Chargan, der macht nichts weiter als rund um die, so schnell er kann, irgendwelche Zeichen zu produzieren. Und zwar immer druckbare Zeichen, immer 72 die Zeile oder 64, keine Ahnung, müsste man mal ausprobieren. Und es gibt einen anderen, der heißt Discard, der schmeißt weg. Und das braucht man nur ein einziges Paket zu schicken, im Endeffekt, das einem sagt, dem einen, du fang an. Sende und dem anderen du schmeißt weg und dann hat man Netzlast, ohne dass die beiden Rechner irgendetwas merken, weil das kostet keine Rechenzeit. Das kann man auch mit der Maschine selbst machen, wenn man möchte. Source Destination gleich. Was aber wesentlich lustiger ist, ist das Ganze auf ein Echo-Paket, als Echo-Pakete wieder rauszuschicken.
Ja, es gibt auch Spielchen damit, dass man Echo-Pakete rausschicken lässt, die an eine Broadcast-Adresse gehen. Hatten wir gerade. Ja, und das muss nicht unbedingt ein einzelnes Paket sein, es gibt es auch auf höherer Ebene, also zum Beispiel Netscape konnte in früheren Versionen dazu überredet werden, per File URL auf DevZero zuzugreifen oder ähnliche Sachen. Das ist unter Unix ein Device, was endlos viele Null-Bytes erzeugt. Und Netscape hat dann so viel gelesen, wie er konnte und versucht, das darzustellen. Und dann war halt irgendwann RAM voll und Netscape hat geplatzt. Und oder man hat einfach Netscape gesagt, er soll HTTP Connect aufbauen zu einem Echo-Service bei irgendeiner Kiste, die das halt offen hatte. Und dann ist er halt hängen geblieben. Oder noch besser eben Cargen. Ja. Und dann ist halt beliebig Traffic erzeugt worden und man selbst ist völlig unbeteiligt. Man hat nur einen kleinen Link gemacht.
Was eine ganz andere Art, das ist jetzt nicht auf IP bezogen, aber trifft viele Leute, die sich irgendwo zu Weihnachten Modem schenken lassen haben. Mr. M. Getty, Gerd Döring, hat in seiner Signatur unter Postings drinne stehen, plus ATH0. Wer mit einem solchen Billo-Modem Signaturen quotet, kann die entsprechenden Postings nicht wegschicken. Weil die modernen Rockwell-Chipsätze nach plus nicht die halbe Sekunde vorgeschrieben warten, sondern gleich in den Command-Mode gehen.
Das hat übrigens einen Grund, nämlich, dass patentiert ist, dass man da eine halbe Sekunde wartet. Also wenn Sie da eine halbe Sekunde warten, müssen Sie Lizenzgebühren abdrücken, und zwar an Haste, und deswegen macht das keiner.
So, was man machen kann, ist, wenn man Ping hat, da gibt es eine Option, da kann man angeben, welchen Payload man hinschicken möchte, der dann wieder zurückgesendet werden soll. Weil ein Modem reagiert ja nicht auf plus ATH0, wenn es in irgendeiner Form das bekommt, sondern wenn der Rechner es sendet. Und damit das also nicht allzu sehr schlimm und so weiter ist, also man könnte jetzt einfach so ein Ping-Paket machen, soll ja Leute geben, die sowas machen, das hinschicken. Und wenn er ein solches Modem hat, ist einfach die Verbindung weg. Nun gibt es, weil wir ja alle keine bösen Leute sind, deutlich intelligentere Sachen. Wer durch die Gruppe .org.ccc durchguckt, wird in einigen Headerzeilen solche ganz komischen Dinger finden, so plus ATS2 gleich 250 oder sowas. Schlicht und ergreifend, das ist der Code, um dieses ganze Verhalten beim Modem abzuschalten. Das heißt, die Leute merken nicht mal, dass die Probleme bei ihnen gefixt werden.
Also Hacker sind lieb und wir wollen auch niemandem hier die Idee vermitteln, dass man jetzt rumlaufen soll und Leuten Denial-of-Service-Attacken zeigen sollte am eigenen Leib, sondern das ist ja nur Informationsveranstaltung, das sollte man vielleicht sagen, also don't try this at home.
Sowieso nie, ne? Um vielleicht noch einen ganz klassischen Fall von Denial-of-Service zu erwähnen, es gibt Termingeschäfte. Bekannt meistens, also so nach dem Motto, Sonderangebot gilt bis Freitag. Wenn Sie bis Freitag bestellt und bezahlt haben, können Sie Montag Lieferung kriegen zum halben Preis. In dem Augenblick, die meisten Leute gehen natürlich Freitag nach 12 nicht mehr auf die Bank, weil die nicht mehr offen hat, sondern machen das über ein Homebanking. Man wähle sich ein, auf das Bankding, gebe eine falsche PIN ein, nochmal, und am Montag ist dann die Bank bereit, sich des Problems der neuen PIN anzunehmen.
Also so kann man anderen Leuten das Konto sperren. Das ist natürlich nicht auf Computer beschränkt, man kann auch Magnetkarten machen, die aussehen wie eine EC-Karte und da steht halt von jemand anders die Nummer drauf.
Was auch sehr wunderschön geht, wer es mal ausprobieren will, ist, Sparkassen haben so wunderschöne Kontoauszugsdrucker. Kontoauszugsdrucker lesen Magnetkarten, es gibt sehr viele Magnetkarten, wie zum Beispiel EC-Karten von anderen Banken. Einfach mal reinstecken.
Die halt richtig treffen.
Und gleich wieder rausziehen. Dann macht der Automat Denk, Klapper und dann schaltet er auf außer Betrieb.
Ja, Denial of Service kann auch in Form einer Zeitbombe passieren. Und zwar, Word ist ja bekannt für den soliden Programmierstil, die hohe Zuverlässigkeit und die enorme Ausführungsgeschwindigkeit. Und in letzter Zeit soll gehäuft aufgetreten sein, dass Leute große Word-Attachments verschickt haben. Und wenn man da jetzt ein bisschen was falsch macht, dann ist das halt korrupt. Und wenn man das dann Word schickt, dann lädt er das eben und frisst dann den ganzen RAM und stürzt dann ab. Und Word muss da gar nicht beteiligt sein. Es gab das noch geschickter, dass man Mails geschickt hat, bei denen einige Headerzeilen zu lang waren. Genau genommen ist das bei MIME passiert. Das sind so Metainformationen, die man gar nicht sieht mit heutigen intelligenten Mailprogrammen, die MIME verstehen, weil das einfach weggefiltert wird. Das ist Teil vom Protokoll. aber wenn man da eben zu wenig Platz für reserviert und da ist dann eben ein böser Hacker und gibt da einen zu langen Identifier an, dann ist da eben ein Puffer überschrieben und das muss man gar nicht machen, um da Code auszuführen, sondern wenn man einfach einen ganz langen String dahin schickt, dann stürzt eben der Mailer ab. Und besonders peinlich ist das bei so integrierten Lösungen wie Netscape Mail oder Outlook, denn die rauchen dann jedes Mal ab, wenn sie diese Mail sehen auf dem IMAP-Server. Und man hat dann verloren, es sei denn, man sagt seinem Administrator, er möge bitte diese Mail löschen. Und das Problem ist, dass man das Subject von der Mail gar nicht erst sieht, weil er ja schon abstürzt, bevor sie geholt hat. Also das kann ein echtes Problem werden, wenn man, sagen wir, bei T-Online-Kunde ist, wo einfach 2-3 Administratoren für ein paar Millionen User zuständig sind.
Wobei also T-Online sich gebessert hat, das ist wirklich ein sehr seriöser
Provider. Die bemühen sich echt inzwischen, aber einfach, da gibt es Infrastrukturprobleme. Wenn man da anruft und sagt, ich habe da eine Mail in meiner Mailbox, können Sie die mal löschen? Kann man sich vorstellen, das macht keinen Spaß.
Wobei, wenn man also solche Sachen machen möchte, MIME und Microsoft sind so zwei Sachen, die fangen zwar gleich an, aber enden dann anders. Man schickt eine MIME-Mail an einen Exchange-Server. Der Exchange-Server ist ja darauf bedacht, es seinen Clients möglichst leicht zu machen und dekodiert die Mail bereits.
Das heißt, er versucht.
Er versucht es. Und es gibt durchaus Fälle, wo man etwas hinschicken kann, was so aussieht wie MIME und er es einfach nicht kann und dann abschmiert und zwar mit dem kompletten Datenbestand. Den nimmt er mit, weil das macht ja sonst keinen Sinn.
Und sollte man bei Exchange dazu sagen, dass das nicht wie bei Unix ist, dass halt Mails in Dateien liegen und dann kann man da halt hingehen und dann liegt da halt eine Datei und die Mails sind noch da, sondern Exchange versucht das zu optimieren und schreibt das in eine Datenbank mit einer Binärstruktur, die nicht dokumentiert ist.
Wobei, jetzt weiter, gleich an derselben Stelle, Microsoft und MIME. Microsoft ignoriert MIME. Es gibt ja, wenn man einen HTTP-Zugriff macht, kommt da zuerst, wenn man das mal von Hand macht, sollte man unbedingt mal getan haben. Die Dokumente finden sich auf www.w3.org.
RFC und der IETF-Standard für HTTP 1.1 liegt auf unserem FTP-Server.
Sollte man auf jeden Fall ausprobieren, weiß man auch, was man alles fälschen kann. Nein, einfach, wenn man liest es ja, es muss wirklich probiert werden. Der Gag ist jetzt aber, da schreibt man zum Beispiel rein, MIME-Type Image GIF. Das heißt, man sagt dem Ding, was jetzt kommt, ist ein Bild und das ist im GIF-Format und das wirst du ja erkennen und wird es auf die Reihe bekommen. Denn er hat ja als Anfrage auch schon geschickt, ich akzeptiere Image GIF. Da gibt es also so eine Zeile, sagt dem Server, ja, ich akzeptiere das auch, gut. Und dann schickt man das Ding rüber und gibt als Dateiname im Image Source an, dass das Ding zum Beispiel Exe heißt. Und da Microsoft MIME-Types grundsätzlich ignoriert und nach Endung vorgeht, braucht man da eigentlich nicht weiter dazu sagen. Was viel lustiger ist, was also wirklich richtig schön Schaden anrichtet, bei Microsoft, ist die Endung DER. DER. DER ist die Endung für irgendein X500 Format, ein ASN1 Format. Lies ASN1 binär heißt das. Und zwar in einer standardisierten Form. Das ist also irgendein standardisiertes Encoding. Wenn man das geschickt macht, dann lernt er alles, was man ihm da erzählt, in die Registry. Dafür ist das nämlich da. Man kann auch sich mal angucken, wenn man aus der Registry etwas abspeichert. Viel einfacher für die Leute, die also mit ASN1, weil das sind X200 und irgendwas, 200 bis 220 irgendwelche ITU-T-Normen, die kriegt man relativ schwierig. Wer das einfacher haben will, man speichert eine Datei ab aus der Registry, dann bekommt die eine Endung und Microsoft zeigt an, das ist ein Registry-Eintrag und wenn ich den anklicke, lerne ich den automatisch. Und das ist Klartext. Da steht also drinne, Eintrag so und so ist gleich das. Eintrag so und so ist gleich das.
Es gibt unter anderem einen Registry-Eintrag, mit dem man NT sagen kann, er soll Passwörter auf dem Netz nicht verschlüsselt übertragen.
Es gibt einen Registry-Eintrag, mit dem man einem Server sagen kann, er sei eine Workstation. Und es gibt einen Registry-Eintrag, in dem man sagen kann, SNMP funktioniert. Hatten wir vorhin. Also ja. Microsoft ist immer lustig, aber zurück zu Denial of Service.
Das liegt nicht unbedingt nur an Microsoft, ja, andere Leute sind da auch betroffen. Tatsächlich ist das so, dass die Leute inzwischen, wenn sie so neue Sachen ausprobieren, dann gehen sie erstmal zum Internet Explorer, weil da funktioniert das meistens, da muss man nicht so lange suchen. Und da gab es dann zum Beispiel Probleme, wenn der MIME-Type zu lang ist oder wenn man eine File-URL gemacht hat, die zu lang war. Und nun gab es aber auch andere Formate, wo man gar nicht glauben würde, dass das ein Problem sein kann. So hat neulich jemand publiziert, dass er ein MP3-File erstellt hat, was mit dem MPG-123-Player einen Buffer-Overflow benutzt. Das heißt, man lädt sich von irgendwo einen MP3-File und führt damit Code auf seinem Rechner aus. Und das will man ja eigentlich nicht tun, außer man macht es wirklich willentlich. Denial of Service ist unter Windows gewöhnlich tragischer als unter Unix. Überhaupt so Remote-Exploit-Sachen, weil unter Windows, da wird halt oft Windows 95, Windows 98 benutzt, da ist eben jeder Administrator. Unter Unix, wenn irgendwie ein kleiner Student an seiner Kiste sitzt und seine Mail liest, dann kann er vielleicht in seinem Home ein bisschen Ärger machen und das war's dann. Aber so integrierte Mail-Clients, das ist auch, Internet Explorer ist da deswegen besonders interessant, weil auch Programme wie Eudora den Internet Explorer benutzen, um HTML-Attachments anzuzeigen. Und wenn jetzt jemand im Internet Explorer ein Problem findet, dann betrifft das eben auch gleich so gleich 20 andere
wenn
Programme.
Wenn Eudora oder irgendein lokales Programm in Internet Explorer aufruft und ihm sagt, dies ist HTML, der steht unter Dateiname so und so und zeige ihn mir bitte an, dann sagt im Internet Explorer, oh, Local Zone.
Und Local Zone darf alles.
Also Ausschaltung sämtlicher Sachen, man kann ActiveX Controls reinschreiben, alles möglich. Überhaupt kein Problem, weil Local Zone darf alles. Lokal darf ich immer alles.
Es gab da auch ganz andere lustige Effekte. Man konnte dem Internet Explorer sagen und Netscape per File-URL eine Datei aus dem Cache geben und die ist dann auch in der Local Zone. Und also das sind so Sachen von hinten durch die Brust ins Auge. Und dem Anwender ist egal, der Rechner steht eben.
Zum Buffer Overflow noch was. Es betrifft also nicht nur einfache Stationen, wie zum Beispiel eine Workstation, wo jemand dran sitzt. Man nehme ein Telnet auf einen beliebigen Cisco-Router. Da fragt er nach einem Passwort, weil einen Namen braucht er nicht. Und dann fange man an zu tippen. So 2 Kilo, 3 Kilo. Und dann drücke man drauf und dann macht die Maschine.
Also Cisco ist fortschrittlich und sagt nicht Bluescreen, sondern bootet dann. Aber es ist natürlich trotzdem
nicht toll. Wenn es bootet, es gab auch Fälle, wo sie nicht gebootet haben. Es gab dann die Frage auf der Mailingliste, hat jemand zufälligerweise Ahnung von der Programmierung? Ich könnte jetzt, also es ist ein definitiver Buffer Overflow, man könnte tatsächlich hingehen und dort Remote Code ausführen auf der Cisco. Da aber ich habe leider keine Ahnung drauf, von der inneren Struktur.
Da ist irgendwie ein 68K drauf, soweit ich weiß, auf den kleineren Modellen. Naja, letztendlich, Denial of Service ist natürlich auch größer zu sehen. Das gab, also wenn so ein neues Sicherheitsproblem rauskommt, dann geht es nicht darum, den Doofmann im IRC zu nuken, sondern da gab es dann Leute, die haben ganze Netze genukt und das war natürlich hier CCC-Kongress immer wieder gut, aber es gab auch jemanden, der hat MIT komplett genukt und dann ist halt der Verwaltung da alle 10 Minuten der Rechner gebluescreent und das ist halt gar nicht toll. Und nun gibt es da Leute, die installieren sich dann eine Firewall und denken, dann geht das weg. Und das ist ja eigentlich auch ein begründeter Verdacht, aber man sollte dann natürlich nicht NT für seine Firewall benutzen. Aber es gibt Leute, die machen das. Ja, es gibt auch Router, die haben genau einen Parameter, haben genau eine Datenstruktur für eine Incoming-Connection. Das heißt, wenn ich da von außen konnektiere, dann fragt er mich nach meinem Passwort und dann kann ich natürlich auch 3 Stunden gar nichts sagen. Und wenn der Administrator kommt und was ändern will, dann ist halt die Verbindung schon belegt.
Also tritt häufig auch auf bei irgendwelchen fernwartbaren Teilen, wie was wir gerade im Einsatz haben, sind Funkmodems.
Also sowas kommt immer wieder vor. Funkmodems haben ja noch ganz andere Probleme gehabt. Also prinzipiell, man kann eigentlich davon ausgehen, dass fast alle Geräte, die es so gibt und fast jede Software so ein Problem irgendwo hat. Und das ist auch gar nicht so wichtig, dass die Leute das jetzt alle benutzen oder lernen, wie man das benutzt oder die Tools holen. Man muss aber sagen, inzwischen gibt es Webseiten, die sowas sammeln und die sind halt relativ aktuell und auch bekannt und finanzieren sich über Werbung, das heißt, die bleiben auch da. Und da kann sich halt jeder kleine Loser so ein Programmchen downloaden. Solche Leute werden halt abschätzend als Script-Kiddies bezeichnet. Die laufen dann eben rum und da hinten ist noch ein Rechner, den wollen wir doch auch mal probieren. Und so trifft das eben Leute, die niemandem was getan haben, die gerade erst ihren Apple eingeschaltet haben und probiert haben, und dann gibt's halt ein Paket und dann steht das Teil. Und das ist gar nicht gerichtet grundsätzlich. Also es gibt auch Leute, die wissen gar nicht, was sie tun. Die haben halt irgendwas geholt und probieren dann. Und Denial of Service ist auch nicht immer gewollt, auch wenn es ein ganz lustiger Effekt ist. Also es gibt ja Back Orifice, diesen Trojaner für Remote-Fernwartung. Und der hat eben unter anderem das Problem, wenn man einen Port-Scan macht und 0 Bytes schickt auf den Port, an dem Back Orifice sitzt, dann stürzt er ab und bootet die Windows-Kiste. Das heißt, wenn man jetzt bei dem Provider seiner Wahl mal die PPP-Zugänge scannt, dann findet man eben einige Back-Orifice-Rechner, und wenn man dann nochmal alles scannt, sind die weg. Also ist ganz lustig.
Man muss dazu sagen, also die meisten Provider setzen irgendwelches Dial-In-Equipment ein. Viele Provider, gerade im ISDN-Bereich, setzen Ascent ein. Ascent funktioniert nur, damit man weiß, wie die Filtertechniken da funktionieren. Ein Provider hat ja eine gewisse Sorgfaltspflicht, auch was den Schutz seiner Kunden betrifft. Der verkauft zwar IP, das heißt, alle Pakete, die rein und rausgehen sollen, sollen auch rein und rausgehen. Aber er könnte rein prinzipiell zum Beispiel IP-Spoofing verhindern, indem er hingeht und sagt, es darf nur IP-Pakete mit der Source-Adresse dort ankommen, die auch dahinter liegen, vom Source-mäßig her. Nur ist das Problem bei Ascent das, dass man, nachdem eine Verbindung steht, dort eine Filterliste definieren kann, und Dial-Up-Verbindungen bauen sich ständig neu auf und ab. Das heißt, man müsste immer die Filterlisten hinterher installieren. Macht keiner.
Gut, Ascent ist jetzt nicht so verbreitet wie andere Systeme, aber man muss sagen, der Provider hat auch gewöhnlich gar kein Interesse daran, hinterher zu laufen, was es jetzt für Sicherheitsprobleme gibt und wie man die an dem Router wegkonfiguriert. Denn der Provider freut sich ja, wenn der Kunde ihn fragt, wo man denn eine gute Firewall herkriegt, dann empfiehlt er einen Consultant und kassiert Provision. Und deswegen ist der Provider eigentlich ganz glücklich, wenn die Leute da geduckt werden.
Ja, nicht immer. Also es gibt auch Kunden dabei. Was man dazu sagen muss, so Denial of Service. Es ist sicherlich lustig. Keine Frage. Was aber interessant ist, die Techniken, mit denen man da was machen kann. Ich will mal ein bisschen einfach in die Technik kommen, damit wir hier nicht einfach Geschichten erzählen. Ja, natürlich.
Eine kurze organisatorische Sache. Wegen dem Film heute Abend sind sehr viele Leute hier drin. Vergabe der Schlafplätze findet von 15 bis 19 Uhr schon heute erstmal statt. Und nach dem Film vielleicht nochmal, aber lieber vorher vorbeikommen. Dankeschön.
So. Gut, zur Technik. Wir hatten vorhin IP-Header. Gehen wir der Reihe nach durch, was ist denn in der IP-Header drin?
Wir können auch hier drauf erklären, das ist doch immer sehr.
Ja, machen wir doch gerade.
Na gut.
Mach du?
Gut, ich mach. Also ein sehr netter Exploit, der auch wunderbar zu erklären ist und der sich zeigt, dass so eine Bugs auch gar nicht Absicht sind oder besonders offensichtlich, ist das Teardrop-Problem. Teardrop war so vor einem Jahr ungefähr sehr in Mode und man kann auch immer noch damit Boxen runterfahren. Allerdings nicht mehr so viele. Teardrop funktioniert so, wie Pirks in seinem IP-Vortrag erklärt hat, können IP-Pakete prinzipiell sehr groß werden, bis zu 64 Kilobyte. Aber die Verbindung, die man benutzt, hat ein Limit, wie groß Pakete werden dürfen. Und bei Ethernet ist das standardgemäß 1500 Bytes. Das nennt sich MTU. Und jetzt kann man auch kleinere MTUs haben auf dem Weg. Wenn ich jetzt aber ein großes Paket verschicke, dann kriege ich ja keinen Fehler zurück, so das Paket war zu groß, sondern dann zerlegt mein Betriebssystem das Paket in Fragmente und schickt die einzeln. Und auf der Gegenseite erkennt das Gegenbetriebssystem, dass das Fragmente sind, baut die zusammen und liefert das Paket halt erst aus, wenn alle Fragmente da sind.
Also zur Erinnerung nochmal, es taucht dann ein Bit auf, da steht drin, das ist ein Fragment, es steht drin, wie lang das einzelne Paket ist, was wir gerade bekommen haben, und es steht drin, wo es hingehört in das Gesamtpaket, in Offset, wo es eigentlich hin soll.
So, also prinzipiell Fragmente kommen ziemlich häufig vor. Und jetzt fragt man sich natürlich, was für Fragmente können überhaupt vorkommen. Das sollte halt eins, was am Anfang startet, dann eins bei 1500 und dann eins bei 3000. Aber was passiert denn jetzt, wenn zwei Fragmente kommen, die sich überlappen? Das darf ja eigentlich nicht vorkommen. Und dementsprechend denkt da auch der ein oder andere Betriebssystemprogrammierer nicht dran. Nun ist es so gewesen, dass die Leute da schon dran gedacht haben beim Programmieren, aber halt nicht genug. Nämlich was sie gemacht haben, ist, sie haben geguckt, habe ich davon einen Teil schon, und haben den dann abgezogen und haben daraus die Anzahl der Bytes berechnet, die sie noch kopieren müssen. Und wenn man jetzt ein großes Paket schickt und dann kein überlappendes, sondern ein kleineres Fragment, was vollständig innerhalb des ersten ist, dann ist die Differenz am Ende, die zu kopieren ist, negativ.
Üblicherweise rechnet der Computer dann, damit es schnell geht, eine Maschinen-Integer-Einheit. Das sind bei den meisten Maschinen heutzutage 32 Bit.
Also da kommt eine negative Zahl hoch. Und wenn ich jetzt die Routine aufrufe, die Bytes kopiert, die übernimmt gewöhnlich keine negativen Zahlen, sondern interpretiert das als Ganzzahl.
Und da kommt dann, long.
Genau, da kommt dann irgendwie 4 Milliarden noch was raus. Und wenn man so viel Bytes kopiert, dann überschreibt man halt Daten, die man nicht überschreiben sollte. Und weil der IP-Handling-Code im Kernel ist, hat der Kernel sich eben selbst überschrieben. Und das ist natürlich ein Problem. Was dann eben passiert, ist so ein bisschen zufällig. Also Maschine bleibt ganz stehen oder Bluescreen. Kommt halt darauf an, wie das Betriebssystem implementiert ist. Die meisten Unixe sind so implementiert, dass der Kernel kompletten RAM sieht und der kann dann also auch viel Schaden anrichten mit Kopieren. In T ist so gemacht, dass da verschiedene Segmente gibt und da wird von hier nach da geswitcht auf verschiedenen Privilegienstufen. Das heißt, der IP-Code hat sich selbst abgeschossen und das ist dann zwar auch fatal bei NT, aber theoretisch hätte man da irgendwie was draus machen können, dass es nicht so schlimm wäre. Nur letztendlich ist es so, dass die Kisten so aus der Praxis gesehen halt entweder komplett abgestürzt sind oder manche haben auch gebootet oder eben Bluescreen. Und als Teardrop bekannt wurde, haben die Hersteller natürlich schnell irgendwie versucht, das zu fixen. Und das dauert dann schon mal einen Tag, so bei schnellen Herstellern. Und bei langsameren dauert es mal eine Woche.
Bei Microsoft dauert es eine Woche bis zur englischen Version, 3 Monate bis zur deutschen.
Und nun
die ist aber fehlerhaft, also müssen wir nochmal warten.
So, jetzt könnte man denken, dass die eine Woche, da haben die sich das dann genau angeguckt und verstanden und gefixt. Könnte man denken. Und was dann passiert ist, dass es ein Teardrop 2 gab, was das Paket, das kleinere Paket, ein Byte nach hinten geschoben hat. Also genau der gleiche Bug. Und sofort ist NT wieder abgestürzt. Also Microsoft hat nicht das Problem verstanden, sondern die haben sich das Paket angesehen. Und genau dieses Fragment haben sie dann halt ignoriert.
Also anders ausgedrückt, sie hatten einen Hash gebildet über die beiden Pakete und wenn das aufgetreten ist, haben sie weggeworfen. Dasselbe Problem ist aufgetreten bei GetAdmin, typische Microsoft-Lösung. Ein russischer Analyst hat sich also den NT-Code hergenommen, hat ein klein wenig Reverse Engineering betrieben, anders kann man das nicht nennen, und hat festgestellt, es gibt einen Systemruf bei Microsoft, mit dem kann man Task-Switch machen und Privilegien wechseln. Das geht natürlich nicht immer, weil nicht jeder darf beliebig Privilegien annehmen. Aber bei Microsoft funktioniert das Systemaufruf nicht so, dass man die ganzen Parameter irgendwie auf den Stack schreibt, sondern dass man da einen Zeiger auf eine Tabellendatenstruktur übergibt und die dann irgendwie ausgewertet wird.
Und die wird überprüft
von dieser Struktur. Sodass man beliebig viele Daten im Prinzip übergeben könnte, ohne dass die Routine es merkt. Der größte Gag an der Geschichte ist, wenn man jetzt nach den offiziell bekannten 3 Parametern noch 5 Parameter layer lässt und dann eine 1 angibt, wechselt das Ding automatisch in den Administrator-Mode, ohne dass es irgendwie nach Passwort oder sowas fragt. Und nachdem das bekannt war, gab es dann noch einen Bugfix und am selben Tag gab es von dem Russen wiederum einen GetAdmin 2. Der hat eben nicht 5 Leerfelder gehabt, sondern 4 Leerfelder. Microsoft hat das einfach nur vertauscht. Also nicht ausgebaut. Weitere Sachen hat er nicht gemacht. Er hatte dann einen Direktkontakt mit Microsoft und glaube, er arbeitet jetzt für Microsoft. Ne?
Also man darf den Leuten ja nicht unterstellen, dass sie da was Böses wollen, aber wenn Microsoft kommt und mit einem Anwalt und einem Scheck winkt, dann nimmt man lieber den Scheck.
Ein anderer Fall von Denial of Service, der ist vielleicht ganz interessant für die Linux-Community hier. Man stelle sich vor, was würde passieren, wenn die Linux-Community gespalten wird? Machen wir ein klein wenig Social Hacking. Was passiert, wenn wir jetzt anfangen, in Lager zu zerfallen, wie die orthodoxen Linuxer in die katholischen und die evangelischen, und dann anfangen, irgendwo eine Grenze zu ziehen und zu sagen, du kommst mir mit dieser Kiste nicht über diesen Weg hier und IP-Pakete von dir nehme ich nicht, die brenne ich dir drunter oder sonst was, dann haben wir so ungefähr den Zustand, den man sich wünschen könnte, von gewissen Stellen aus. Der wichtigste Punkt dafür ist, dass es natürlich, Linux ist nur ein Kernel, der Rest in irgendwelche Distributionen. Den Krieg zwischen den Distributionen kennt ihr sicherlich alle. Jetzt brauchen wir nur noch einen Krieg zwischen den Kerneln. Glücklicherweise gibt es nur einen Kernel. Irrtum, es gibt zwei. Und zwar hat Alan Cox sich immer sehr darüber geärgert, dass gewisse Bugfixes, die er eingesandt hat, einfach nicht akzeptiert wurden. So hat er seinen eigenen Source Tree gebaut. Und jetzt stellte sich Microsoft Mitte dieses Jahres hin und sagt, das ist geil. Wir zahlen dir $1 Million im Jahr dafür, dass du diesen Source Tree allein weiterpflegst. Es gab danach eine Version 2.0.36. Er liegt ausschließlich in der Pflege von Alan Cox. Und man muss sich überlegen, was die Leute da ausgeschlagen haben.
Also Alan Cox hat Nein gesagt.
Also der Source Tree ist zurückgekommen. Er hat begriffen, was er gemacht hat. Und Linus hat das auch begriffen. Und die Pflege der offiziellen Kernel unterliegt jetzt Alan Cox. Das sind also solche Sachen, die da auch gemacht werden. Das ist auch ein Denial of Service. Also nicht mir klatschen, Alan ist nicht da. Geld verdienen mit Microsoft? Ich meine, davon lebt die Industrie, ne?
Ich meine, verdienen nicht alle mit Microsoft Geld? So, installierst halt den Leuten was anderes?
Ja, es ist wirklich wahr. Also.
Nein, wir sollten denen dankbar sein, dass sie so vielen Leuten einen Arbeitsplatz sichern.
Ich weiß nicht. Also wir hatten vorhin noch ein paar technische Details. Gucken wir weiter durch den IP-Header. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben ein, also du warst gleich weitergesprungen zu den Fragmentgrößen. Hat sich jemand mal überlegt, was passiert, wenn wir einen anderen Protokolltyp definieren als die drei definierten? Hatten wir vorhin schon angesprochen. Diese Protokolltypen sind definiert. Es gibt Routing-Protokolle, die das verwenden. Das heißt, man schickt ein solches Paket an einen Router. Der glaubt, es wäre ein Routing-Protokoll, ändert seine Routing-Tabellen. Das ist nicht der Schaden. Der Schaden ist, dass er das annonziert, was er da geändert hat. Das heißt, er erzählt das anderen. Dass er beispielsweise jetzt eine geniale Route hat für Alternet. Kleiner Provider in Hintertupfing hat geniale Route zu Alternet. Über seine 64-Kilo-Leitung.
Ja, ihr lacht, ich meine... Ihr könnt euch ja mal die Routen im Alternet ansehen.
Was dann passiert, ist klar. Der erzählt das deinem Nächsten, der erzählt das dem Nächsten, der erzählt das dem Nächsten. Die meisten glauben das. Und dann macht's Brumm, weil die nämlich alle dahin routen. Das ist nämlich viel effizienter. Ganz Deutschland routet nach Hintertupfing.
Lustig, besonders lustig wird das, wenn die Route beim Alternet selber ankommt.
Ja, weil Alternet merkt das nicht. Die sind berüchtigt dafür, das nicht zu merken, sondern auch weiter zu announcen.
Also das ist nicht so schlimm, wie es klingt, denn Routing-Protokolle funktionieren so, dass dass ein Maß für die Güte einer Route mitgeschleift wird. Das wird Metrik genannt. Und die Metrik wird hochgezählt für jeden Hop, der zwischenzeitlich die Route weitergibt. Das heißt, wenn über 10 Schritte die Route bei Alternate ankommen, dann ist die Metrik halt um 10 schlechter geworden. Normalerweise sollte das reichen, aber Alternet macht doch immer wieder Kreisrouten oder Routen, die irgendwie zu einem Provider führen, der inzwischen seinen Router abgeschaltet hat, weil er irgendwie ein Traffic-Problem hatte. Und das ist jetzt nicht nur Alternet.
Man darf raten, warum.
Ja. Das ist nicht nur Alternet, das ist halt schwierig, denn die wenigsten Router haben ein brauchbares Interface, um absurde Routen abzulehnen.
Abgesehen davon gibt es auch kaum Leute, die wissen, was sie tun bei richtigem Routing. Es gibt in Deutschland 2 Leute, die Ahnung von Byte-Area-Vernetzung haben, von Routing haben. Der eine sitzt in München, heißt Gerd Döringen, der andere, der ist nach England ausgewandert. Also es ist tatsächlich schlimm. Es gibt niemanden, der sich damit auskennt. Leute, lernt das Zeug. Es wird gebraucht. RFCs sind zu finden. Und PGP ist nicht so kompliziert. Man hat mir versichert gestern, dass es nicht kompliziert wäre.
Was ist PGP?
BGP.
BGP? Nein. Ja, BGP, so ein bisschen Überblick über die Routing-Protokolle. Ich habe gestern einen Vortrag darüber gehalten, gibt es als PDF auf dem FTP-Server in PubVorträge. Wenn ich das mal angucken will, da ist es jetzt nicht so die tollen Details, aber da liegen auch die entsprechenden RFCs rum. Wer sich das mal angucken möchte, rausgesucht, die Routing-RFCs. Wer sich dafür interessiert, RFCs lesen, sollte man üben, solange man noch jung ist, denn später macht das keinen Spaß, sich da einzuarbeiten.
Was noch ein schönes, fällt mir gerade ein schöner Denial-of-Service-Attack, den sich kleine Provider bzw. mittlere Firmen selbst schießen. Hängt mit Routing zusammen. Man hat nicht verstanden, was man macht. Und zwar quer durch die Leute nicht. Also selbst die Provider, die sie anschließen, haben da keine Ahnung von. Das ist also durchaus normal. Ich gehe hin und sage, ich möchte Redundanz haben als Firma, weil ich bin eine wichtige Firma und ich brauche Redundanz. Also mache ich die übliche Überlegung, ich gehe hin und sage, gut, ich habe einen Provider, habe da eine Leitung hin und nehme eine andere Leitung zu einem anderen Provider. Natürlich nehme ich die andere Leitung nicht bei Telekom, so blöd bin ich ja nicht, sondern nehme da zwei verschiedene Anbieter, das ist inzwischen alles ordentlich möglich. Und es gibt tatsächlich auch Fälle, wo dann auch wirklich physisch verschiedene Leitungen genommen werden.
Aber das ist nicht so einfach.
Also es geht.
Ja, aber das ist wirklich nicht einfach, auch wenn du dem anderen Provider sagst, du möchtest eine physisch andere Leitung, dann, also du kannst mal versuchen, als Provider der Telekom gegenüber überhaupt eine Aussage zu kriegen, wo deine Leitung lang geht.
Es gibt Leute, die kriegen das.
Ja, aber es ist nicht einfach.
Nein, es ist nicht einfach, nicht überall. Nein, der eigentliche Witz ist dann der, die Firma hat, sagen wir mal, wir hatten vorhin 10 Netze, vielleicht hat sie 5, 6, 10 Netze, also nichts besonders Großes. Das heißt, sie hat von der Netzmaske her nicht ganz die 3 Byte, sondern ein paar Bit weniger. Das ist also nicht eine 24-Bit-Netzmaske, sondern vielleicht eine 22-Bit-Netzmaske oder sowas. Also schon eine etwas größere Firma. Und die geht hin und fängt damit an. Sie holt sich bei RIPE, bei der europäischen Registrierungsinstanz für Internetdienstleistungen, also für die ganzen Nummernvergaben, irgendwo muss es ja gehalten werden, ein autonomes Systemnummer. Das heißt, sie ist jetzt als eigenes Ding im Routing überhaupt sichtbar und kann damit wirklich unabhängig geroutet werden. Das heißt, wenn die eine Route wegfällt, kann man die andere nehmen und alle Welt weiß das dann automatisch. Gar kein großes Problem. Jetzt nimmt sie ihr 22er Netz, was sie da hat, hat das auch alles ordentlich umgestellt, IP-Nummern gewechselt, geht hin, annonciert das auf dem einen, annonciert das auf dem anderen und sie haben Ahnung von BGP4, das heißt, sie machen das sogar richtig. Alles prima. Ihre Kommunikationspartner in Hongkong, ihre Kommunikationspartner in Japan, ihre Kommunikationspartner im mittleren Westen der USA, Südamerika, Afrika, Asien erreichen sie nicht mehr. Warum? Alles richtig gemacht. Nur eins übersehen. Es gibt momentan schätzungsweise 40.000, 50.000 autonome Systeme, die alle irgendwo in die Routing-Tabellen müssen. Wenn man sich das überlegt an Größenordnung, dann ist klar, dass irgendwelche Router dann sagen, das gucke ich nicht durch. Da mache ich irgendwelche Zusammenfassungen und so weiter. Wenn ich mir jetzt irgendwelche 22er-Netze hernehme und sage, das möchte ich geroutet haben und das passt irgendwie nicht, weil das sind ja getrennte Netze, müssen ja getrennt verwaltet werden. Es könnten ja mehrere Routen geben, lässt sich das auch nicht aggregieren, also zusammenfassen. Dann passiert Folgendes, es kommt zu Sprint, einem der großen Provider. Und Sprint sagt, wir akzeptieren selbstverständlich natürlich Änderungen an der Routing-Tabelle, solange es die Netze betrifft, die mindestens, also höchstens 19 groß sind. 22er Netz, oh, Pech gehabt. Das heißt, das Ding taucht hinter bestimmten Routern einfach nicht mehr auf. Das wird weggeworfen. Da hat man alles richtig gemacht und hat sich selbst einen Denial of Service gegraben, weil man sich zu wichtig genommen hat.
Alles richtig gemacht klingt jetzt nicht so schlimm, aber wenn man da nicht alles richtig macht, dann kann Folgendes passieren, dass der eine Provider, sagen wir CompuServe, feststellt, dass der andere Provider, sagen wir T-Online, über dieses Netz erreichbar ist. Und das sind nur 2 Hops weg. Und dann geht plötzlich der ganze Traffic über das kleine Netz und die eine und die andere Leitung von diesem einen kleinen Firmerchen. Und sowas kommt vor.
Ein anderes Problem, was passiert, wenn die Admins ein wenig schlampig sind. Also dynamisches Routing heißt, wir hatten ja die ganzen technischen Sachen mal schon angesprochen, dynamisches Routing heißt, wenn irgendeine Route sich ändert, annonciere ich das. Ich sage also, es hat sich geändert, du erreichst mich jetzt auf den und dem Weg. Nun gibt es Leitungen, die nicht mit 100% Verfügbarkeit geliefert werden, physisch. Und es gibt Rechner, die nicht 100% verfügbar laufen. Das ist leider so. Und wenn jetzt das Routing-Protokoll so eingestellt ist, dass es das also erkennt, dann stellt es fest, ja, das ist sinnvoller, jetzt mit Ausfall dieser Leitung das Netz da drüben anzuschließen. Und dann, ja, es könnte wieder hier angeschlossen werden. Und die ganzen Sachen announcen. Telekom macht Wartungen, auch bei Standleitungen. Nachts irgendwann zwischen, meistens gegen eins, so eine Viertelstunde, kommt vor.
Wenn, also meistens sagen sie das vorher?
Wenn man Glück hat, sagen sie es vorher. Das heißt, man bekommt eine Meldung, dass sie in den nächsten, dass sie in 14 Tagen das machen wollen. Und in der darauffolgenden Nacht arbeiten sie von 2 bis 5. Also das kommt schon vor, was eben wirklich ein Problem ist, wenn irgendwelche Ortsvermittlungsstellen einen neuen Software-Update kriegen oder sowas, dann kracht das schon mal und dann dauert es eine Weile. Oder man hat Blitzschlag, wie wir das hatten, Blitzschlag in einer Regionalvermittlungsstelle, sodass also halb Thüringen weg war. Also auch es ging telefonisch, aber nicht mehr über Standleitung. Das ist eine sehr lustige Aktion. Und einfach nur deswegen, weil noch 2 alte Ortsvermittlungsstellen dazwischen waren. Der Witz ist jetzt, wenn so eine Leitung hin und her flappt, also mal da ist, mal nicht da ist und sich die Routen ändern, dann wird das annonciert und das muss ja auch sein, schließlich müssen die Leute ja erreichbar sein. Dann wird das verbreitet und jetzt macht einer Flap-Flap. Bin hier, bin hier, bin hier, bin hier. Und jedes Mal müssen die ganzen Router, die beteiligt sind, ihre Routing-Tabellen überrechnen. Wer im Minutenabstand oder gar im Stundenabstand flappt mit seinen Routen, hat gute Chancen darauf, in den nächsten Monaten überhaupt nicht mehr geroutet zu werden, weil nämlich von den Admins genervterweise schlicht und ergreifend von Hand ausgetragen wird. Meistens wird dann vergessen, es wieder einzutragen. Ja, es funktioniert ja, ne? Das sind so typische Fehler von Denial of Service, die man sich allein im Routing einhandeln kann, wenn man da nicht aufpasst. Und deswegen sage ich, es gibt wirklich sehr, sehr wenig Leute, die Ahnung haben, was da passiert im Hintergrund.
Aber man muss da gar nicht so technisch werden. Es gab da einen schönen Fall, dass die Uni Mannheim sich einen IP-Range gegriffen hat, den die Humboldt-Uni Berlin eigentlich zugesprochen bekommen hat. Und das haben die halt benutzt für irgendein kleines Netzchen. Und dann gab es halt widersprüchliche Routing-Nachrichten. Und das führte dann dazu, dass in Gesamt-Berlin Uni Mannheim teilweise geblockt wurde. Und das hat gar keiner böse gemeint, aber das kann man dann auch nicht mehr ändern, weil die Rechner stehen dann halt so im DNS drin. Und das ist ein Aufwand und keiner fühlt sich zuständig, weil das kam ja per Brief vom Vorgesetzten und das hat Monate gedauert, bis sie das behoben haben.
Ein anderes Beispiel, Denial of Service ist im Mangel an Redundanz, wenn man will. Deswegen hat Berlin eine große 8 als Glasfaserkreis, einen durch West-Berlin, einen durch Ost-Berlin. Und man kann dann also auch wirklich ordentlich arbeiten und die Ringe sind voneinander unabhängig. Es gab eines wunderschönen Tages einen Brand in einem Schaltschrank. Das war der Schaltschrank, wo die 8 zusammenstoß. Wie lange haben die gebraucht? Heiko sagte irgendwas von 3 Tagen und hätte noch nie so viel geschmolzenes Glas gesehen.
Ja, das muss aber nicht unbedingt ein Brand sein. Es kommt auch häufig vor, dass, sagen wir, die Uni rüstet ihre Dial-In-Zugänge um auf ISDN. Und kriegen dann von der Telekom einen Termin. Und zu dem Zeitpunkt plus 2 Wochen haben sie halt ihre analogen Anschlüsse abgemeldet. Und dann stellt die Telekom eine Woche nach Terminablaufen fest, dass die ISDN-Vermittlung gar nicht genug Kapazität hat und weist den Vorgang zurück. Und so hat die FU mal ein paar Wochen keinen Dial-In mehr gehabt.
Einen anderen Fall, der bei Telekom auch auftritt, das hat jetzt was mit Kompetenzen zu tun, Denial of Service auf Social Wake. Man geht hin und bestellt einen Telefonanschluss in einem Haus, das wird genehmigt, weil das sind noch Leitungen frei. Dann kommt der Installationstechniker und stellt fest, es sind keine Leitungen frei. Da er ja eine externe Firma ist, von einer externen Firma ist, also nicht verantwortlich ist, und der Typ, der da kommt und sagt, ich habe hier Firma und ich muss da Anschluss kriegen, passiert Folgendes, ich habe es live gesehen, sonst hätte ich es nicht geglaubt. Der greift blind in den Kasten, reißt 2 Kabel raus und klemmt auf die beiden Kabel das an, regelt das mit der Ortsvermittlungsstelle und der Typ hat Anschluss. Als wir ihn vollkommen entsetzt fragen, was denn mit dem anderen Anschluss wäre, meinte er wäre nicht von der Störungsstelle.
Ja, ursprünglich war dieser Vortrag für 2 Stunden geplant, aber der nächste Termin ist jetzt in 5 Minuten. Da soll hier ein Krypto-Stand der Technik, Jura, Regulierung? Gut, also den Fahrplan habe ich gerade nicht vorliegen, aber ich weiß, dass jetzt in 5 Minuten Schluss ist. Und damit wir hier nochmal ein bisschen lüften können, denke ich mal, wir machen an der Stelle Schluss.
sicherlich Thema verfehlt heute.